Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich, euch zu sehen und dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Es wird gemunkelt, dass folgende Geschichte vielleicht sogar wahr sein könnte. Albert Einstein saß in einem Zug und fuhr in Richtung Norden. Als der Fahrkartenkontrolleur in seinen Waggon kam, wollte er seine Fahrkarte natürlich rechtzeitig parat haben und griff in seine Tasche. Dort fand er sie aber nicht auf Anhieb. So durchwühlte er dann seine Tasche genauer, dann seine Jacke, raufte seine Haare und wurde langsam etwas nervös. Schließlich kam der Kontrolleur bei ihm an. Er sah schon die Aufregung vom Albert Einstein und meinte: Ach, Herr Doktor, machen Sie sich doch keine Mühe. Ich kenne Sie doch und ich weiß doch, dass Sie eine Fahrkarte dabei haben. Alles gut, machen Sie sich keine Sorgen. Dann ging der Kontrolleur weiter zu den anderen Zugreisenden. Als er schließlich wieder an dem Abteil, in dem Albert Einstein saß, vorbeikam, stutzte er. Denn dieser war immer noch dabei, seine Fahrkarte zu suchen und die Haare standen ihm mittlerweile in alle Richtungen ab. Milde lächelnd öffnete der Kontrolleur die Abteiltür und meinte: Herr Dr. Einstein, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen mir die Karte nicht vorzeigen. Daraufhin antwortete Albert Einstein: Ja, ich kenne meinen Namen, aber ich weiß nicht, wohin ich fahren will. Ich hoffe, wenn wir im Zug unterwegs sind, haben wir unsere Fahrkarte rechtzeitig parat und wissen auch unseren Namen und unser Fahrziel. Aber so kann es gehen. Vielleicht fühlen sich manche von uns zumindest im übertragenen Sinne wie in einem Zug mit unbekannten Halt. Verunsichert, die Krise hält an, mit der Sorge, wohin geht es? Schon letztes Jahr um diese Zeit waren wir mit Corona konfrontiert und auch jetzt um Ostern ist der Krisenmodus immer noch da. Es gibt eine Bibelgeschichte, die mich in diesem Kontext besonders angesprochen hat. Sie handelt von einer Frau, die ihre größte persönliche Krise erlebt, die in tiefster Verzweiflung ist und keine Richtung mehr sieht. Gleichzeitig aber auch von einer Frau, die Mut beweist und zu einer ganz besonderen Zeugin wird. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen in die Geschichte einzutauchen. Es ist der Ostermorgen, noch früh am Tag. Maria von Magdala war diejenige, die sich auf dem Weg zum Grab Jesu gemacht hatte, als es noch ganz dunkel war. So dunkel, wie sie sich innerlich sicherlich fühlte. Aber dennoch geht sie zum Grab. Und was sie sieht, das lässt sie erstaunen, denn der Stein vom Grab ist weg. Jetzt hat sie 1000 mögliche Optionen im Kopf. Wer kann das gemacht haben? Und vor allen Dingen, warum? Warum sollte jemand Jesus wegnehmen? Was soll das bringen? Schnell läuft sie zu Simon Petrus, zu Johannes und erzählt ihnen, was sie gesehen hat. Beide Jünger laufen zum Grab, schauen hinein und sehen dort die Leinentücher und das Schweißtuch von Jesus aufgewickelt liegen. Und danach gehen die beiden Jünger wieder. Maria aber geht nicht. Maria bleibt. Sie verlässt nicht den Ort des Grauens, der Ort der großen Verzweiflung. Sie geht auch nicht zurück zu den anderen, damit sie sich gegenseitig trösten können, sondern Maria bleibt da. Und das ist beeindruckend. Sie sieht, was die zwei Jünger nicht gesehen haben. Und sie wird Zeugin der Auferstehung. Aber das ist jetzt schon ein bisschen viel verraten. Wenn ihr eure Bibeln parat habt, dann schlagt gerne mal mit mir auf. Johannes im Kapitel 20. Johannes 20. Und dort erstmal die Verse 11 bis 13. Johannes 20, 11 bis 13. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Marias Verzweiflung ist geradezu greifbar. Dass Jesus gestorben ist und dann auch jetzt noch sein lebloser Körper nicht mehr da ist, das ist zu viel zum Tragen. Das ist ein zusätzlich tiefer Schnitt in die sowieso schon offene Wunde. Sie hatten alle viele Hoffnungen gehegt, hohe Erwartungen an Jesus gehabt und nun ist noch nicht einmal der Leichnam da, nichts mehr. Und so steht sie vor dem Grab und weint. Vielleicht weint sie auch vor Wut. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Beerdigung und auf einmal wird geflüstert und das Flüstern wird immer lauter, es wird unruhig und dann sagt jemand sichtlich bestürzt, ja, der Leichnam fehlt. Oder die Urne ist weg. Das hat vermutlich bei uns noch keiner erlebt, aber so ergeht es Maria in dieser Situation. Natürlich gab es zu ihrer Zeit auch Grabräuber, das weiß sie, aber in aller Regel wurde der Leichnam im Grab gelassen, allein schon aus Respekt vor dem Toten. Und die ganze Geschichte wird jetzt noch kurioser. Maria sieht zwei Menschen, die als Engel erkennbar sind. So sagt es uns der Text. Aber Maria hat sie nicht erkannt. Vielleicht, weil sie so in ihrer Verzweiflung gefangen war, dass sie einen Tunnelblick hatte. Also so wie durch eine Röhre nur einen kleinen Ausschnitt gesehen hat und den Rest nicht mehr wahrnehmen konnte. Was sehr verständlich ist. Wer weiß, ob wir die Engel da erkannt hätten. Und wenn wir uns den Hebräerbrief vor Augen führen, dann haben vielleicht auch einige von uns schon Engel beherbergt, ohne es zu ahnen. Die Engel reden Maria freundlich an, interessieren sich für ihre Tränen, aber alles, was sie antwortet, ist, ich weiß nicht, wo sie Jesus hingelegt haben. Ich weiß nicht. Das drückt viel aus. Sie weiß nicht, wo der Leichnam ist, aber sie weiß auch nicht, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen soll. Ich weiß nicht. Das sprechen wir vielleicht auch manchmal. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, wie ich diesen ganzen Berg an Arbeit bewältigen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und Maria hofft gar nicht, dass die Engel ihr weiterhelfen können. Es kommt ihr nicht in den Sinn, danach zu fragen. So sehr ist sie in ihrer Trauer. Wenn wir die Verse 14 und 15 lesen, erfahren wir, wie es weitergeht. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria dreht sich weg von den Engeln und sieht nun einen anderen Mann. Dieser Mann stellt dieselben Fragen. Warum weinst du? Wen suchst du? Nun sind wir als heutige Leser bzw. Hörer natürlich immer im Vorteil, weil wir schon wissen, wer dieser Mann ist. Wir können uns zurücklehnen und beobachten, wie Maria reagiert. Aber für Maria war das ein Ausnahmezustand. Jesus war weg und nun ist Jesus leibhaftig vor ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Der Leichnam ist lebendig und spricht mit ihr, aber sie sucht weiter. Das zeichnet sie aber auch aus. Während die beiden Jünger wieder nach Hause gegangen sind, harrt Maria aus. Sie lässt nicht locker. Sie will Jesus finden und merkt nicht, wie nahe sie ihm ist. Vielleicht geht uns das manchmal ähnlich, dass wir das Gefühl haben, wir sind ganz weit weg oder Jesus ist ganz weit weg, aber eigentlich ist er ganz nah. Und Maria merkt nicht, wie kurios das ist, dass der Gärtner so allwissend ist, dass er weiß, dass sie jemanden sucht, ohne dass sie ihm das erzählt hat. Und wie seltsam das ist, dass er als Mann in damaliger Zeit sie als Frau überhaupt anspricht und dann auch noch sich nach ihren Tränen erkundigt. In ihrer Verzweiflung aber klammert sie sich an diesen Hoffnungshalm, dass der Gärtner ihr Auskunft geben könnte. Auch das ist im damaligen Kontext sehr unwahrscheinlich, denn ein Gärtner stand in der sozialen Hierarchie ganz weit unten und er hatte meistens gar nichts mit den Grabgräbern zu tun. Und selbst wenn, dann hofft Maria in Mut der Verzweiflung, dass sie als Einzelperson stark genug ist, den Leichnam alleine wegtragen zu können. Sie kämpft mit allen ihren bekannten Mitteln. Und dann kommt der Vers 16, der Höhepunkt der Geschichte. Maria, sagt Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Es ist eine wunderschöne Begebenheit. Der scheinbare Gärtner sagt ihren Namen und das muss so besonders und so einmalig gewesen sein, dass Maria Jesus erkannte. Sie hatte sich schon wieder umgedreht, genauso wie sie sich bei den Engeln auch schon wieder umgedreht hatte. Also sie hat auch hier keine Antwort mehr vom Gärtner erwartet, aber Jesus reagiert ganz entspannt, dass sie sich von ihm abgewendet hat. Er verurteilt sie nicht dafür, sondern er ruft sie so, wie nur Jesus sie rufen kann. Und sie erkennt ihn. So wie Jesus das schon in Johannes Kapitel 10 gesagt hatte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Maria hat Jesus erkannt, hat seine Stimme gehört und verstanden, wer da ruft. Und auch wir dürfen diesen Trost haben und ganz fest darauf vertrauen, Jesus ist unser guter Hirte und er kennt seine Schafe. Er kennt jeden einzelnen von uns. In Jesaja heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Egal also, ob wir in solch einer verzweifelten Lage sind wie Maria damals oder ob wir gerade fröhlich den Frühling entgegenwarten, Gott ruft uns bei unserem Namen. Er kennt ihn und er weiß auch, wohin wir gehen. Anders also als in der Eingangsgeschichte im Zug, Gott hat unsere Fahrkarte, aber auch unsere Lebenskarte in der Hand. Ich lese euch nun den Vers 17 vor aus der Luther-Übersetzung, denn den habe ich immer im Ohr, wenn es um die Geschichte geht und vielleicht ihr ja auch. Also der Vers 17, spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Rühre mich nicht an. In Friedensau hatten wir mal einen ganz besonderen Gastsprecher. Ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber ich weiß noch ganz genau, was er uns erzählt hat. Nichts, was wir nicht schon selber gelesen hätten. Aber er erzählte es auf so eine Art und Weise, die uns Studenten total erstaunen ließ, sodass wir freiwillig länger blieben und sogar eine Zusatzvorlesung in Kauf nahmen, nur um ihn zu hören. Dieser Mann erzählte biblische Geschichten. Er las eigentlich die Bibel, es war eine ganz normale Übersetzung. Aber Es war einzigartig, weil er alles auswendig sprach. Dieser Mann konnte das gesamte Markus-Evangelium auswendig. Und noch viele, viele weitere Texte, unter anderem diesen heutigen Bibeltext. Und er erzählte uns diese Texte unterstrichen mit Gestik und Mimik. Übrigens kann das jeder von euch auch machen. Wäre ja vielleicht mal eine Idee für einen Neuanfang, das Markus-Evangelium auswendig zu lernen. Ich kenne zumindest jemanden, der das geschafft hat. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Bibeltexte auswendig lernt und sie dann auch noch mit eigenen Gestiken unterstreicht, dass man sie viel tiefer wahrnimmt, dass sie vom Kopf ins Herz rutschen, weil man sich überlegen muss, wie möchte ich das ausdrücken mit meiner Mimik, mit meiner Gestik, was bedeutet das? Und man geht den Text Schritt für Schritt durch und er bleibt auch viel länger haften. Auf jeden Fall, dieser Gastredner trug uns den Bibeltext hier aus Johannes 20 vor. Und als er zu diesem Vers kam, den ich gerade gelesen habe, machte er eine umarmende Geste. Das war ganz besonders, aber wie das bei Theologiestudenten ist, sofort schossen danach die Hände hoch und meinten, nee, so steht das aber nicht hier. Da steht, rühre mich nicht an. Und als hätte er unseren Einwand gehört oder schon erahnt, sagt er, ja, aber in meiner Bibel ist nur einige Verse später die Aufforderung von Jesus an Thomas, ihn zu berühren. Es ist übrigens bei meiner Lutherbibel auch noch auf der gleichen Seite, vielleicht bei euren Bibeln auch, die Geschichte von Maria von Magdala und dann die Geschichte von Thomas. Und er klärte uns auf, dass es viel besser übersetzt bedeuten kann, halte mich nicht fest. Also es geht eher darum, dass Jesus sich in einer besonderen Lage befindet, in einem besonderen Zustand und dass das so wichtig ist, dass Maria das jetzt nicht für sich alleine behalten soll, diese Erkenntnis, Jesus ist auferstanden, er lebt. Sie soll die gute Nachricht weitertragen. Es soll verkündigt werden von ihr, von einer Frau. Und das, obwohl damals Frauen kulturell nicht angesehen waren, nicht auf der gleichen Stufe standen wie Männer und im öffentlichen Leben fast keinen Einfluss hatten. Aber Jesus macht das nichts. Im Gegenteil, er kehrt die gesellschaftlichen Verhältnisse um und beauftragt eine Frau, die wichtigste Botschaft zu verkünden. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Und das tut Maria, wie wir im Vers 18 lesen können, und zeigt damit, dass sie zur ersten Zeugen der Auferstehung wurde. Und auch wir heute tun das. Wir erzählen mit unserem Leben und mit unserem Handeln, mit unserem Tun, Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Gerade auch im Ausblick auf Ostern, kommende Woche, können wir bewusst daran denken, was es für uns bedeutet. Das Grab ist leer und wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, denn der Tod ist besiegt. Gott ist Sieger und durch seinen Sieg können wir leben. Die Geschichte von Maria hat bis heute für uns viele Anwendungen. Zum einen können wir uns sicher sein, dass Jesus uns in unserer Verzweiflung nicht alleine lässt. Auch wenn wir einen Tunnelblick haben und ganz vieles nicht klar ist, dürfen wir sicher sein, Jesus ist da und er nennt uns und ruft uns bei unserem Namen. Sein Ziel ist es, uns rauszuholen. Und eines Tages, dieses Versprechen haben wir ganz fest, wird er uns all unsere Tränen abwischen. Auf diese Hoffnung weist die Geschichte hierhin. Und wir dürfen darauf vertrauen, Jesus ist auferstanden und er wird wiederkommen. Er lebt. Das ist das Fundament von unserem Glauben. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Vater im Himmel, Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns hier versammeln dürfen, weil es ein unheimliches Geschenk ist. Wir danken dir für diesen Sabbat, für den Frühling, der jetzt kommt, für die Krokusse, für die Schneeglöckchen, für all die Blumen, für die Knospen, die sprießen. Vater, wir danken dir gerade auch jetzt im Hinblick auf Ostern. Es erinnert uns daran, du bist auferstanden, du lebst, du bist wahrhaftig auferstanden. Darauf dürfen wir vertrauen, dass du uns hältst, dass du unser Leben in der Hand hältst, dass du uns Richtung geben möchtest und bei uns bist. Dafür danke ich dir und ich bitte dich um deinen Segen für alle, die hier sind. In deinem Namen. Amen.